der heutigen Folge geht es um das Next Level im CX-Management. Schließlich reden ja alle CX-Managerinnen und Manager davon, dass man das erreichen müsste. Also, was fehlt? Dem werden wir in den nächsten 30 Minuten auf den Grund gehen. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Pauk & Partners, der renommierten Boutique-Beratung für messbare Erfolge im Kundenservice. Pauk & Partners steht für erstklassige, unabhängige Beratung ohne Interessenskonflikte und Abhängigkeiten von Technologieanbietern. Ihr Ansatz? Klar, pragmatisch, ergebnisorientiert. Mit einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität und modernsten Methoden schöpfen die Experten aus einem reichen Erfahrungsschatz. Ob in Drucksituationen oder bei der strategischen Weiterentwicklung, ihren exzellenten Ruf haben sich Pauk & Partners durch ihre besondere Lösungskompetenz erarbeitet. Pragmatisch, schnell umsetzbar und mit dem klaren Ziel, ihren Kunden nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Pauk & Partners unterstützt dabei, den Customer Service vom Cost zum erfolgreichen Profit Center zu entwickeln, mit allen strategischen Vorteilen auf Grundlage von besserer Customer Experience und höherer Mitarbeiterzufriedenheit. Entdecke, wie Pauk & Partners auch dich nach vorne bringt. Mehr Informationen findest du dazu unter www.paukandpartners.de. CX-Management war noch vor ein paar Jahren klassische Aufbauarbeit. Ein wichtiges Thema mit Business Impact, das schon. Und durch kostengünstige Möglichkeiten an fast allen Touchpoints Kunden zu befragen, gab es vieles neu zu gestalten und zu kommunizieren und zu lernen und zu trainieren. Wenn so die Jahre ins Land gehen und man brav sein System implementiert hat und alles relativ rund läuft, dann stellen sich nicht wenige CX-Managerinnen oder Manager die Frage, was jetzt? Und diese Frage stellt sich immer öfter auch das Management. Ganz radikale schlagen vor, Kunden überhaupt nicht mehr zu befragen, sondern einfach die KI interpretieren zu lassen und die Prozesse agentenbasiert zu steuern. Da hätten alle am meisten davon. Vielleicht die Kunden und wahrscheinlich das Unternehmenskonto. Besondere Zeitgenossen wollen erstmal verstehen, wo sie stehen im CX-Management. Ist das wirklich alles oldschool? Und diesen Zeitgenossen wollen wir mit der heutigen Folge helfen. Mit meinem Gast Marc Zörnig, Product Owner CX bei Scopus Connect, diskutiere ich Maturity-Modelle, unverzichtbare Forschungsmodule und die Frage nach dem Warum. Hallo Marc, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, vielen Dank. Freut mich hier zu sein.
Du hast fast 20 Jahre On-the-Ground-Erfahrung in der Marktforschungsarbeit und hast da auch viel im Bereich CX gemacht. Wie wichtig ist es denn überhaupt, sein Handwerkszeug im CX-Research von der Pike auf gelernt zu haben?
Wenn ich mich da aus dem Fenster lehnen würde, würde ich wahrscheinlich sehr schnell zu der Erkenntnis kommen, das ist relativ schwierig deswegen zu beantworten, weil ich da selber so ein bisschen reingerutscht bin. Also ich glaube, meiner Ausbildung zum Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung habe ich natürlich eine gewisse methodische Grundlage geschaffen, war dann später im Mystery, was ich so ein bisschen immer als die andere Seite vom CX so ein bisschen sehe. Und ich glaube, dass es einfach ein Stück weit dieses Grundverständnis der Kundenzentrierung irgendwie braucht, um da irgendwie Fuß zu fassen. Und ich glaube, das ist so die Ausgangslage und die führt letztendlich dazu, dass man einen guten Startpunkt hat, sage ich jetzt mal. Und dieses methodische Handwerk im Hintergrund, das hilft uns weiter. Wir merken aber auch dort irgendwie ein Stück weit, dass es da auch eine Entwicklung gibt, was da letztendlich gebraucht wird.
Interessanterweise hast du dann ja eine Weiterbildung zum agilen Coach gemacht. Warum hast du das getan, wenn Handwerkszeug gar nicht so wichtig ist?
Ich sag mal so, also zum einen hatte ich Zeit. Ne? Es war so eine Phase, wo ich mich auch beruflich ein bisschen umorientiert habe und bin dann eben auf diese Weiterbildung gestoßen. Und ich fand dieses Konzept ganz spannend. Also streng genommen ist das der New Work Consultant und agile Coach. Und finde diese New Work Aspekte, gerade jetzt so mit Blick auf Covid und so weiter, haben wir, glaube ich, alle irgendwie miterlebt, fand ich sehr, sehr spannend. Und der agile Coach ist eben nicht nur ein Coach, sondern ist eben auch Facilitator, ist Change-Begleiter. Und ich habe ehrlicherweise erst durch meine Weiterbildung die Perspektive auf meinen Job bekommen, dass das alles, was wir dort im CX-Bereich machen, in großen Teilen einfach ein Transformationsprozess ist. Das war vorher immer irgendwie, schwang das mit, aber da ist es mir nochmal so ein bisschen bewusst geworden. Und deswegen glaube ich, dass das so ein bisschen unbewusst dazu geführt hat, dass ich jetzt da auch wirklich nochmal, ja, das Handwerkzeug, wie du es genannt hast, auch ein Stück weit nochmal ausreifen konnte an der Stelle.
Du bist ja seit September 2024 wieder zurückgekehrt zu Scopus Connect. Also du warst da schon mal und hast da eben viel Erfahrung gemacht. Mhm. Was sind denn deine Aufgaben heute?
Also meine Aufgaben haben sich im Endeffekt nicht viel verändert. Es ist vornehmlich die Unternehmung, die sich verändert hat. Also die Scopus Connect arbeitet mittlerweile nach dem agilen Scrum Framework. Das heißt also für mich auch eine andere Art des Arbeitens, wobei ich die in den letzten Jahren auch ein Stück weit kennengelernt habe. Aber ich bin immer noch dafür da, ein Stück weit die Vision, wo wir uns hinentwickeln wollen, als Team mit der Methodik CX weiterentwickeln wollen und natürlich auch so ein bisschen, ja, versuchen, die Fäden zusammenzuhalten in meinem Team. Also von daher hat sich so ein bisschen der Ansatz geändert. Auch die, ja, Leute im Team haben sich natürlich ein bisschen verändert. Aber im Großen und Ganzen bin ich mehr oder weniger zurück in meinem alten Job.
Wir wollen in dieser Folge von CX Talks ja über das Next Level, was man so häufig als Begriff hört, im Customer Experience Management reden. Und ich habe mir dann in der Vorbereitung überlegt, dass der nächste Level natürlich total davon abhängt, welchen Reifegrad ein Unternehmen hat. Und wenn wir jetzt mal ganz von vorne anfangen, wie häufig triffst du denn heute überhaupt noch auf Unternehmen, die ihr Feedbacksystem, Kundenfeedbacksystem praktisch von null auf planen können, entweder weil sie lange nichts gemacht haben oder überhaupt noch nicht angefangen haben?
Also ich glaube, hättest du mich so vor 1-2 Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, ja, da sind durchaus noch Unternehmen dabei. Wir sind, also natürlich haben wir irgendwie auch mal Gedanken gemacht, so okay, welche Kunden haben irgendwie welchen Standpunkt gehabt, als wir mit denen gestartet sind. Und faktisch können wir sagen, nein. Also wir finden keinerlei Kunden, die in irgendeiner Form noch nicht zumindest irgendwie mal die ersten Schritte gegangen sind. Ganz häufig sind die Startpunkte grundsätzlich verschieden zwischen Unternehmen. Ne? Der eine geht eher in Richtung Strategie, der andere fängt direkt an, irgendwas zu implementieren. Aber wirklich eine grüne Wiese, ein weißes Blatt Papier, also wirklich selten.
Und die Situation, dass du sagst, ja, das haben wir vor 5 Jahren mal gemacht und dann ist es irgendwie eingeschlafen und jetzt wollen wir es einmal richtig machen. In solche Situationen kommst du auch mal oder nicht?
Das ist tatsächlich der größte Teil. Also dieses Next Level, wie du es beschreibst, ist zwar von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Es kommt aber immer so ein bisschen aus dem Gefühl. Ich glaube, das ist in weiten Teilen ein Gefühl, dass man sagt, da muss noch irgendwie mehr gehen oder da müssen wir uns irgendwie weiterentwickeln, da muss was passieren, ohne dass sie das vielleicht direkt beschreiben können im Detail. Aber ja, das ist der größte Teil. Also Programme, die eingeschlafen sind oder die aber auch einfach schon sehr, sehr lange laufen, aber so ein bisschen unterm Radar sind, weil sich einfach nichts tut.
Fangen wir mal an mit der Situation, ein Programm ist eingeschlafen und da muss ich ja die bewusste Entscheidung treffen, ich will es wieder aufleben lassen. Mhm. Welche Fragen sollten sich denn solche Unternehmen zunächst mal stellen, bevor sie überhaupt sich dafür entscheiden, ob sie ein Kundenfeedbacksystem oder eine regelmäßige Kundenbefragung überhaupt aufbauen wollen? Was müssen die vorher für sich klar haben?
Ich würde tatsächlich sagen, die Frage nach dem Warum. Also wenn ich selber in irgendeiner Form, keine Ahnung, wir haben ja alle irgendwie einen beruflichen Background, wir haben Erfahrungen, wir reden mit Kolleginnen und Kollegen und Freunden und irgendwie jeder hat am Ende des Tages irgendwie einen Blick auf das Thema Kundenzentrierung und Kundenfeedback. Wir sind selber alle Kunden und irgendwoher wird diese Motivation am Ende des Tages gekommen sein. Die Frage ist aber, warum jetzt? Warum mein Unternehmen, für das ich arbeite und was genau will ich damit bezwecken? Und diese Frage wird meines Erachtens ganz häufig gar nicht gestellt am Anfang, sondern man sagt halt, ja, Kundenzentrierung ist richtig und wichtig. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Und das ist auch immer das, wo auch im Management immer ganz viel Kopfschütteln, ja, Kunden sind wichtig. Aber wie das Ganze dann ausgestaltet, gelebt wird im Unternehmen und wie dann auch im Ende des Tages mit diesem Thema gearbeitet wird, das ist total ungeklärt. Und diese Frage nach dem Warum wird an der Stelle einfach nicht gestellt.
Diese Frage des Warums klärt die dann auch die Frage, ob ich eher ein transaktionales System brauche oder vielleicht eher mal was Qualitatives oder vielleicht was ganz anderes, um mich dieser Kundenzentriertheit besser zu nähern, als ich es bisher gemacht habe?
Das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Also es gibt natürlich Unternehmen, die schon sehr, sehr lange am Markt sind, die sehr etabliert sind, die wirklich ihren Kunden im Kern kennen, weil sie eben vielleicht auch noch in einer Zeit mit Kunden interagiert haben, wo der persönliche Kontakt sehr viel umfänglicher war. Und die anderen Unternehmen, gerade so im Bereich der Start-ups oder der Unternehmen, die noch relativ jung sind, da fehlt es ganz häufig, auch so ein Stück weit klassischen Personas zu arbeiten, wirklich zu wissen, wer sind im Kern so meine Zielgruppen, meine Übergeordneten. Und da macht es dann tatsächlich Sinn, so ein bisschen Grundlagenarbeit beispielsweise durch qualitative Forschung zu schaffen. Transaktionales Feedback ist meines Erachtens vor allem dann wichtig, wenn wir sehr viele unterschiedliche Kontaktpunkte auch zu dem Kunden haben, damit man das Ganze auch so ein bisschen orchestrieren kann. Während beispielsweise eine, ich sag mal, relationale Befragung etwas ist, was durchaus für jeden spannend ist, ne? Also einfach mal zu wissen, hey, wie sieht das so mit der Weiterempfehlungsbereitschaft aus und wie wird meine Marke wahrgenommen?
Ich hatte ja auch den Eindruck, dass zum Beispiel Startups, wenn die im Bereich E-Commerce unterwegs sind, einfach auch ganz sehr viel leichter auch technisch umgesetzt bekommen, so eine transaktionale Messung an ihrer Website. Und deshalb fangen sie mit sowas an, haben sich aber vielleicht auch die Warum-Frage nicht gestellt.
Genau.
Ja, ich mache es halt, weil ich es kann.
Ja, genau.
Kommen wir doch mal zu der nächsten Gruppe, nämlich den Unternehmen, die sagen, wir haben das jetzt mal implementiert und irgendwie, es fühlt sich nicht so ganz richtig an. Und ich will jetzt den Next Level machen. Und jetzt gibt sowas ein Instrument, das nennt sich Maturity Check. Ich selbst habe schon x Maturity Checks gebaut, aber immer ein bisschen mit dem Hintergrund, dass man sich überlegt hat, was könnte man dann hinterher von seinem Angebot in diesem Maturity Check auch als Lücke entdecken, dass man sagt, das wäre doch jetzt auch eine schöne Möglichkeit, jetzt noch einzuführen. Also es ist sehr schwierig, jemanden zu finden, der das völlig uneigennützig macht.
Absolut.
Trotzdem stellt sich die Frage, sollte ein Unternehmen sich nicht doch mal Gedanken machen, auch vielleicht mit einer externen Hilfe, das muss ja gar nicht so wahnsinnig aufwendig sein, wo es eigentlich steht oder kann man das selber lösen?
Oh du, ich glaube, man kann das in großen Teilen selber lösen, weil diese Maturity Checks sind eine Methode, ein Werkzeug. Und die Kunst am Ende des Tages besteht eben darin, für sich selber zu interpretieren und zu entscheiden, was brauche ich davon? Was kann ich wirklich auch umsetzen? Ne, es ist immer schön, ein Zielbild zu zeichnen, aber wenn ich da nicht hinterher sein kann, dann frustriert das und führt letztendlich dazu, dass ich gar nichts tut. Und in ganz vielen Bereichen sind Maturity-Checks im CX-Bereich auch einfach Maturity-Checks im Bereich der Organisationsentwicklung. Ne, also wenn wir irgendwie an Lalu beispielsweise denken, der hat ja auch diese Reinventing Organizations Map gemacht, hat mit CX jetzt erstmal gar nichts zu tun, aber wenn man sich mal genau anschaut, wird man relativ schnell feststellen, da kann ich auch total viel von mitnehmen. Also durchaus vielleicht mal gucken, was ist so da, ne, und wie kann ich damit arbeiten, welche Erkenntnisse erziehe ich daraus. Und auch ein Stück weit dafür sorgen, dass in diesen Maturity-Checks auch viele, viele, viele Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter und Mitarbeiter involviert werden. Weil das ist nämlich ganz oft dieses, es kommt ein Berater, er bringt dann irgendwas mit und dann guckt er sich das an und ja, im schlechtesten Fall spricht er halt mit niemandem. Und ich sag mal, CX ist in großen Teilen, gerade wenn wir über das Thema Kundenzentrierung sprechen, ist halt irgendwie so ein People-Ding. Ne? Also das muss irgendwie von den Mitarbeitern und Mitarbeitern gelebt sein. Und wenn, ich sag mal, der letzte Mitarbeiter, die letzte Mitarbeiterin irgendwie in der Wertschöpfungskette im Callcenter am Telefon mit dem Kunden spricht und das wird von ihr oder ihm nicht irgendwie gesehen, gelebt, dann bringt der beste Maturity-Check an der Stelle nichts.
Ich selbst bin einigen dieser Unternehmen begegnet, die dann gesagt haben, verstehe ich, dass ich meine Hausaufgaben machen muss, aber ich kann halt nicht beurteilen, ist das jetzt genug, auch im Vergleich zu anderen, oder habe ich wirklich alle Elemente, die notwendig sind, um als reife CX-Organisation das Thema weiter intern zu treiben? Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch mit Hilfe eines externen Beraters ja durchaus Sinn machen könnte, sich bestimmte Dinge anzuschauen. Und worauf würdest du denn auf jeden Fall achten, wenn du jetzt sowas starten würdest? Was wären so die Elemente, wo du sagst, da will ich auf jeden Fall bei einem reiferen Unternehmen eine Ausgestaltung in irgendeiner Form haben?
Ja, also verstehe mich nicht falsch, ne? Also ich finde diesen, ne, weil du gerade gesagt hast, externer Berater, ich finde diese externe Perspektive, den externen Blick super wichtig, gerade bei den erfahrenen Unternehmen. Ne? Also da ist es, spielt es auch erstmal gar keine Rolle, ob der mit einem Maturity-Check um die Ecke kommt oder ob der insgesamt einfach mal eine Klärung der Ist-Analyse macht. Ne? Ich sag mal sowas wie SWOT-Analyse oder so, das kann man ja auch grundsätzlich erstmal machen und zu schauen, wo steht man. Und in diesem Zusammenhang ist für mich gerade bei den, wie sie sich selber dann häufig dann auch selber einkategorisieren, reiferen Unternehmen, häufig wirklich dieser Schritt zurück. Und das ist ehrlicherweise in 90% der Fällen so. Das ist, wenn wir über das nächste Level sprechen, sprechen wir in 90% der Fälle über einen Schritt zurück. Denn am Anfang wurden eben diese Hausaufgaben nicht gemacht. Es wurde eben nicht verstanden, dass eben CX als Transformation eben verschiedene Facetten hat. Eben die CX-Initiativen, die transaktionalen Befragungen, die wir alle kennen, aber eben auch so ein Stück weit zu identifizieren, was ist denn eigentlich mein Zielbild? Was ist meine Vision? Was will ich zum Beispiel als CX-Team, aber als auch als Unternehmung letztendlich erreichen im Bereich Kundenzentrierung? Wie soll sich das äußern? Und da scheitert es ganz oft dran, weil Unternehmen zum Beispiel diese Frage oder diese Aussage nach dem Next Level, ne, das, was du gesagt hast, das hören wir auch sehr oft. Und ich hab vor kurzem ein sehr, sehr spannendes Telefonat gehabt mit einer Kundin und die sagte das auch immer, Next Level, Next Level. Und dann habe ich sie gefragt, naja, stellen Sie sich mal vor, dieses Next Level ist denn jetzt erreicht. Was ist denn dann anders? Peter, und dann kam 5 Minuten gar nichts. Und das, ne, und das ist das, was ich meine. Das ist so dieses, wir wollen auf das nächste Level, aber im Endeffekt müssen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen, als tatsächlich vielleicht sogar auch bildlich, um einfach mal zu schauen, was habe ich letztendlich eigentlich gerade aktuell?
Jetzt, wo du sagst, ist mir auch gekommen, wenn ich selber gar nicht genau weiß, auf welchem Level ich heute bin, wie soll ich denn dann überhaupt, also warum ich da bin, wo ich bin, wie soll ich denn dann wissen, warum ich jetzt woanders hin möchte und absolut, wie ich da hinkomme?
Ja, ja, absolut.
Schon richtig. Eine Frage, die taucht bei mir häufiger in der Weiterbildung auf, die ich mache, wo Unternehmen auch jetzt nicht mit unendlich vielen Mitarbeitern zum Teil gesegnet sind. Und dann stellt sich die Frage, brauchen wir eigentlich eine Insights-Abteilung oder eine CX-Abteilung, die professionell mit dem Kundenfeedback, das wir bekommen, dahingehend auch umgehen kann, dass es vernünftig interpretiert wird, dass die Fragebögen vernünftig gestaltet werden? Oder kann man sich das schenken?
Ich glaube, wir vermischen da an der Stelle zwei Aspekte miteinander. Also wir dürfen nicht vergessen, CX ist irgendwie in großen Teilen Teil des Marktforschungsspektrums und eine Insights-Abteilung tut jedem Unternehmen gut, sagen wir mal ganz ehrlich. Das heißt, ich sag mal, die methodische Grundlage sollte in irgendeiner Form irgendwie vorhanden sein. Aber meines Erachtens ist das nichts, was man nicht lernen kann. Und viele, auch Tool-Anbieter zum Beispiel, wissen darüber Bescheid, dass eben auch vielleicht an der anderen Stelle diese Expertise, dieses Methodikwissen vielleicht nicht vorhanden ist und bieten auch Unterstützung durch Templates und so weiter. Also von daher glaube ich schon, dass es irgendwie Sinn macht, wenn man da so eine Basis hat. Die Frage ist aber am Ende des Tages, und das schließt so ein bisschen an das an, was du mich am Anfang gefragt hast, ist das wirklich das Skillset, was wir an der Stelle brauchen? Also natürlich müssen wir irgendwie in der Lage sein, einen Fragebogen vernünftig zu formulieren. Die Fragen müssen verständlich sein, kurz, knapp, auf den Punkt. Wir müssen das Ganze interpretieren und analysieren können. Aber ist das der Schritt, der die Unternehmung dazu bringt, kundenzentriert zu werden?
Gegenfrage, wenn ich das schlecht mache, habe ich dann eine Chance, den nächsten Schritt zu machen?
Nee, sicherlich nicht. Also die Basics sollten natürlich da sein.
Ich glaube, in den Fragestellungen selber, da bin ich bei dir, das kann man auch über Templates im ersten Schwung lösen. Aber finde ich, wo es schwierig wird, ist häufig dann, wenn die Ergebnisse reinkommen, die so zu interpretieren, dass man Ausreißer nicht überinterpretiert, dass man Ausschläge versucht nachzuvollziehen, war da irgendwas im Sampling. Weißt du, da ist ja schon viel Handwerk dabei.
Ja, absolut.
Wo man im Prinzip bei der Interpretation auch sehr schnell in den Wald kommen kann, wenn man sich nur an den 45% Balken oder an den MPS von 36 klammert.
Ja.
Also, und deshalb glaube ich, bin ich tatsächlich auch der Meinung, dass man Expertise braucht, um das zu machen. Ob man es intern braucht, weiß ich nicht. Also ich glaube, bin ich auch bei dir. Wahrscheinlich braucht man jemanden, der sich da zumindest drum kümmert.
Richtig, ja. Machen aber ja auch viele, ne? Also viele haben vielleicht irgendwie das Thema CX auch irgendwie im Marketing angesiedelt, was ich immer ganz, also ja, man sagt natürlich, Marktforschung ist so die kleine Schwester, so habe ich zumindest mal gelernt. Aber am Ende ist so dieses, ja gut, also wenn ich halt die Expertise nicht im Haus habe, dann hol dir halt von extern irgendwie Unterstützung, aber hab halt irgendwie einen Blick darauf. Wichtig ist dann aber meines Erachtens, dass überlegt natürlich wird, wie kommuniziere ich die Daten? Ne? Also wenn ich die Insights habe, das heißt, ne, alles ist fein, wie trage ich das ins Unternehmen? Und das ist dann, also da würde ich fast schon wieder sagen, da hat Marketing vielleicht an der Stelle sogar einen Vorteil, weil die sich so ein bisschen mit Kommunikation mit beschäftigen mitunter. Aber ja, ich geb dir total recht, das macht schon Sinn.
Ich würde auch tatsächlich auf so ein paar empirische Kernelemente mal zurückkommen, die in einer klassischen CX-Landschaft in der einen oder anderen Form sicher vorhanden wären. Und mal so deine Meinung abfragen, welche Rolle diese Instrumente führen. Also das eine ist, wir unterscheiden ja zwischen Relationship Research, also ganzheitliche Kundenbefragungen, die vielleicht mit einem etwas längeren Fragebogen, aber dafür auch nur ein oder zwei oder viermal im Jahr gemacht werden, und den transaktionalen.
Ja.
Wenn du jetzt die Wahl hast, auf was könntest du eher verzichten?
Ich glaube, auf die transaktionalen, in Teilen zumindest. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt natürlich gerade im Bereich, ne, du hast vorhin den E-Commerce genannt, wenn wir mal an den Checkout denken, ist eine kritische Phase, wo wir dann auch über Conversion und solche Geschichten sprechen. Aber ganz oft ist natürlich dieses, muss ich jetzt 5 Touchpoints orchestrieren oder 10, das macht halt einen Unterschied. Die relationalen Befragungen sind für mich deswegen so wichtig, weil sie am Ende des Tages ein Stück weit auch das Ausmaß des Erfolges, der Maßnahmen, die wir vielleicht auf Basis von Feedback umsetzen, eben auch messen und auch vor allem diese Rückkopplung. Weil wir dürfen nicht vergessen, ich weiß, viele Unternehmen nutzen den NPS auch für transaktionale Befragungen, kann man so oder so sehen, glaube ich, gibt's unterschiedliche Meinungen zu. Aber im Kern, Weiterempfehlungsbereitschaft, NPS, wenn ich überlege, ne, um wieder vielleicht auch auf das Marketing-Beispiel zurückzukommen. Ich als Marke verspreche ich dem Kunden nach außen irgendwas. Ne, meine Marke steht für irgendwas. Und am Ende des Tages geht es ein Stück weit darum, diese Lücke zwischen meinem Markenversprechen und das, was erlebt wird, zu schließen. Und deswegen glaube ich, dass eine relationale Befragung an der Stelle durch die Tiefe letztendlich auch sehr viel weiter reinfühlen kann, um zu schauen, okay, was ist da wirklich dann passiert auf Basis von Maßnahmen XY? Weil wir dürfen nicht vergessen, viele Maßnahmen, die wir in irgendeiner Form ableiten aus solchem Programm, die laufen ja, also das läuft ja Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, bis die umgesetzt sind. Und ich sag mal, da einen Puls an einem Touchpoint zu haben, der bringt mir vielleicht nicht so die Erkenntnis an der Stelle, ob diese Maßnahme jetzt angekommen ist oder nicht.
Und welche Rolle spielen qualitative Ansätze in diesem Gesamtsystem? Kann die irgendwas ersetzen oder ergänzen die immer nur?
Es kommt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf an, wann man sie einsetzt. Na, also wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, kenne ich meine Kunden, kenne ich sie nicht, brauche ich ein bisschen Basiswissen, Grundlagenforschung. Meines Erachtens wird qualitative Forschung dann wieder besonders spannend, wenn es tatsächlich um eben diese Maßnahmen geht. Also ne, beispielsweise bei uns jetzt, wir haben neben CX haben wir natürlich auch unseren Community-Bereich und wir verknüpfen dort ganz oft eben beide Methodiken miteinander, um zu sagen, hey, wir haben Erkenntnis XY aus dem CX-Programm, lass uns das mal in die Community übertragen, um zu schauen, wie würden die Kunden dieses Thema, dieses Problem, was auch immer die Fragestellung ist, lösen, um dann wieder iterativ beispielsweise darauf aufbauend dann eben Anpassungen am Produkt, an den Features und so weiter teilzunehmen. Deswegen ist es für mich schon ein Kern eben vor allem für diesen nächsten Schritt, der besonders wichtig ist.
Du hattest ganz am Anfang gesagt, du hast auch Mystery-Erfahrung, also Mystery-Shopping-Erfahrung. Ja. Und gehört Mystery Shopping Nut eigentlich auch zu einer soliden CX-Systemlandschaft?
Ja, also grundsätzlich ja. Die Frage ist immer, wann macht man das? Wir haben natürlich, also wir haben ja auch in der Scopus-Gruppe haben wir ja eben auch unsere Scopus Next-Kollegen, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigen und wo ich auch selber gearbeitet habe. Viele Grüße an der Stelle. Und Im Endeffekt gibt es natürlich da Unternehmen, die zum Beispiel diese Basisarbeit oder zum Beispiel CX-Programme gemacht haben und die auf dieser Basis dann beispielsweise eben die Unternehmensstandards an den Schnittstellen halt überprüfen lassen. Die Frage ist aber, hat das stattgefunden? Weil im Endeffekt geht es ja darum, herauszufinden, werden die Standards eingehalten? Das ist die Mystery-Perspektive. Die CX-Perspektive ist, finden diese Standards denn überhaupt Anklang bei den Kunden? Und deswegen würde ich tendenziell eher sagen, guck dir halt erstmal an, was die Kunden haben wollen, bevor du auf dieser Basis Standards definierst, die du dann misst, weil ansonsten bist du halt immer in einem Prozess, wo du halt ein Stück weit in einem Blindflug unterwegs bist und dann kriegst du Erkenntnisse und dann passt du an und dann messt du wieder. Ich glaube, viele Unternehmen würden schneller Erfolge feiern, wenn sie es andersrum täten an der Stelle.
Lass uns jetzt zu den ganz reifen Unternehmen einfach mal springen. Das sind die, die ganz viel Geld und Ressourcen in alles gesteckt haben, was es so am Markt gibt. Die haben ein ausgeklügeltes Voice of the Customer Programm am Laufen. Und das Interessante ist, dass wenn du die auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite die praktisch irgendwie, wo es schon mal eingeschlafen ist und die Verantwortlichen im Unternehmen, wo es schon mal eingeschlafen ist, sehen, was die anderen für Möglichkeiten haben, sagen die, wow. Und trotzdem haben diejenigen, die alles haben, sehr häufig das Gefühl, irgendwie ist es das auch noch nicht. Was frustriert denn die meisten an ihren bestehenden Systemen?
Also aus den Gesprächen, die ich so führe, wenn ich es auf einen Punkt, also auf ein Wort letztendlich bringen müsste, wäre es tatsächlich so ein bisschen das Wort Isolation. Ich meine, ne, wir kennen alle irgendwie so das Thema Silos, sowohl organisatorisch als auch was Daten angeht. Aber ganz häufig sind die Abteilungen und oder Mitarbeiter, manchmal ist es halt auch nur eine One-Man-Show oder One-Woman-Show, die sind isoliert im Unternehmen. Irgendeiner hat entlang des Weges irgendwann mal festgestellt, Mensch, Kundenzentrierung, super, müssen wir machen, stellen wir jemanden ein. Und ganz häufig ist es so, dass diese Menschen, mit denen wir dort sprechen, in einer sehr ungünstigen Sandwich-Position sind. Das heißt, die haben nach unten keinen Durchgriff, die haben nach oben keinen Durchgriff. Das heißt, es fehlt Unterstützung aus dem Management, Gehör aus dem Management, aber auch letztendlich, gerade so bei den Internationalen, häufig so dieses, ich arbeite mit irgendwie Ländergesellschaft ABC, DEFG zusammen und die machen halt irgendwie auch alle, was sie wollen. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen der Frustpunkt, dass sie sagen, ich kann halt nichts machen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und natürlich kann man das Ganze aufarbeiten, ne? Man kann eben gucken, ne, wenn wir über das Thema Maturity und sowas sprechen, so dieses, naja, welche Phase wurde denn vielleicht nicht gemacht, was wurde übersprungen, gibt es überhaupt ein Zielbild, dem andere irgendwie folgen können als Leitplanken oder so, kann man alles machen. Aber ich glaube, diese reifen Unternehmen, die an diesem Punkt kommen, haben es sehr viel schwerer als die, die jetzt irgendwie beispielsweise ein weißes Blatt Papier vor sich haben. Und das ist, glaube ich, so der größte Frustfaktor, dass einfach nichts passiert. Und es gibt für, glaube ich, für niemanden etwas Schlimmeres, als wenn die eigene Arbeit zu nichts führt und man sich wirklich im Hamsterrad dreht und da entsteht der Frust.
Jetzt könnte man natürlich sagen, ihr messt das Falsche oder ihr messt auf die falsche Weise oder ihr setzt nicht die modernen Journey Management Tools ein. Und wenn ihr das tätet, wäre eure Situation ja auch schon eine sehr viel günstigere. Das kann, glaube ich, dann funktionieren, wenn du sagst, wir müssen es umkrempeln und dann nehmen wir einfach einen neuen KPI oder eine neue Technologie als Aufhänger, um es nochmal umzukrempeln. Aber was wären denn die Dinge, wo man idealerweise auf jeden Fall ansetzen sollte, wenn man es dann komplett anders machen möchte? Mhm. Also so, dass es auch wirkt.
Ja, also zum einen, was du natürlich sagst, die Basics sollten halt irgendwie da sein, wenn ich halt irgendwie eine Survey Engine von Anno Dazuma irgendwie nutze, die halt einfach kein Appeal hat, die eher die Kunden abstreckt, dass sie irgendwas machen. Also sowas muss halt stimmen. Sind wir uns einig? Und auch die Art und Weise, wie Ergebnisse da rauskommen, muss halt irgendwie stimmen. Aber da sind wir dann wieder bei dem Handwerkszeug. Wo ich häufig ansetze, ist tatsächlich einmal diesem Schritt zurück, über den wir vorhin schon gesprochen haben, einfach mal zu schauen, was ist denn passiert, also Blick in den Rückspiegel, auch gleichzeitig aber der Blick nach vorne. Was könnte potenziell, falls es sie nicht schon gibt, in irgendeiner Form eine Vision, ein Zielbild sein, dem man irgendwie folgen kann? Und auch ein Stück weit zu schauen, welche Maßnahmen haben sich auf dieser Basis abgeleitet? Also wenn wir zum Beispiel über das Thema Daten und Datenbereitstellung, Reporting und so weiter sprechen, ist ganz häufig die Frage, gibt es dafür einen Kommunikationsplan? Also weiß jemand, wann, wer, wie, wo, in welcher Form und Frequenz abgeholt werden will? Und dann werde ich manchmal mit ganz großen Augen angeguckt, sage ich, ja gut, also das ist halt so der, also das ist dann auch, glaube ich, der Unterschied zu so einem Standard-Marktforschungs-Ad-Hoc-Projekt. Da muss natürlich auch irgendwie die Präsentation schön sein und so weiter. Aber wir reden hier über teure, wertvolle Programme, wo wertvolle Daten irgendwie gesammelt werden und wo wir uns überlegen müssen, wie können wir diese zielgruppengerecht in die jeweiligen Ebenen, Management, Führungsebene, aber auch nach unten in die operativen Teams geben, damit die damit arbeiten können. Und diese Frage wird ganz häufig seltsamerweise gar nicht gestellt. Die denken sich so, ich habe jetzt ein Dashboard und ich klicke jetzt mal auf Teilen und da kommen eine E-Mail-Adressen rein und have fun. So. Also Zielgruppengerechtigkeit ist ein großes Thema, wo wir tatsächlich ansetzen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hinzu kommt ja auch noch das, was mir aufgefallen ist in ganz großen Unternehmen, dass das CX-Management gar nicht zwangsläufig von dem dafür vorgesehenen CX-Manager betrieben wird, sondern viele Sachen bereits in den Funktionalbereichen gemacht wird. Also wenn der Customer Service seine eigenen Analysen fährt auf Basis seiner Kundeninteraktion oder wenn für die Produktinnovation oder fürs UX-Management auch eigentlich das komplette Instrumentarium ausgerollt wird, das wir aus dem CX-Management kennen, aber der CX-Manager gar nicht involviert ist. Mhm. Ist das gut oder ist das schlecht?
Ich glaube, das kommt auf das Ergebnis an, was dann in den einzelnen Abteilungen rauskommt. Aber grundsätzlich, wenn wir über reife, große Unternehmen sprechen, die diesen Ansatz fahren, würde ich sagen, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Denn was könnte das bedeuten? Das könnte bedeuten, dass der CX-Manager, das CX-Team, wie auch immer das Ganze aufgestellt ist, wird wahrscheinlich ein Team aus ein paar Leuten sein, die werden dann, wenn das Ganze so aufgebaut ist, tendenziell eher in eine orchestrierende Rolle übergehen. Das heißt, die werden sich anschauen, was passiert wo gibt es Zusammenhänge, wie kann ich eben diesen Transformationsprozess, der es dann vielleicht auch in Teilen immer noch ist, weiter begleiten, vorantreiben, kommunikativ begleiten, Hürden beseitigen, ganz wichtiges Thema, so ein bisschen der Enabler sein für diese Teams und vielleicht dann auch ein Stück weit dafür sorgen, dass dieser Callcenter-Manager, den du genannt hast, dass der auch wirklich mit allen Daten arbeiten kann, weil der wird nämlich die gleiche Problematik haben, wie es auch andere Abteilungen haben, weil irgendwo entlang der Journey sitzt halt jemand auf anderen Daten, die für ihn aber genauso wichtig sind und dann ist es vielleicht an diesem CX-Manager oder dem Team zu sagen, hey, wir sorgen dafür, dass du diese Daten bei dir in dein Callcenter-Tool irgendwie bekommst, um deine Mitarbeiter damit zu schulen. Das heißt also, die Perspektive, die dieses Team einnimmt, ist ein Stück weit eine andere. Heißt aber natürlich auch, dass diese Befähigung dieses Managers im Callcenter erfolgt haben muss. Und ich sag mal, in der Vergangenheit, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das real ist oder ob sich irgendjemand dieses Märchen mal ausgedacht hat, dieser obligatorische Kundenstuhl, der in Meetings immer mit dabei sitzt, so, das ist ja so ein bisschen, ja, hat man irgendwo mal gehört, ne? Ja, kennen wir, glaube ich, alle. Und ich denke mir so, das ist ein guter Ansatzpunkt. So, man muss aber dann letztendlich was draus machen. Und wenn dieser CX-Mensch dann in dem Callcenter halt nichts tut damit, dann passiert halt auch nichts. Aber ne, so wie du es beschreibt hast, wäre das jetzt so das Idealbild. Und ich glaube, da ist einfach der Shift der Verantwortlichkeiten dieses CX-Teams oder des CX-Managements.
Dann vielleicht zum Abschluss nochmal die zukünftige Rolle dieser CX-Manager. Weil das, was du schilderst, ich bin da ehrlich gesagt auch bei dir, setzt aber eine ganze Reihe von Fähigkeiten voraus, die ich jetzt als klassischer, vielleicht sehr analysefixierter Mensch gar nicht so mitbringe. Also, und dann stellt sich die Frage, gibt es in 5 Jahren überhaupt noch den CX-Manager, der sich überwiegend aufs Messen konzentriert oder ist der dann in die Funktionalbereiche abgewandert und es braucht eigentlich einen ganz anderen Typen CX-Manager?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich möchte jetzt natürlich auch kein utopisches Bild hier irgendwie an der Stelle zeichnen, aber ich glaube schon, es geht so ein bisschen auf die Frage von davor auch zurück. Wir haben einen Shift in den Notwendigkeiten, in dem wir uns als CX-Manager, Managerin aufhalten müssen. Dieses Verständnis, dass Kundenzentrierung ein Prozess ist, der einfach ein anderes Skillset bedarf, der starke Kommunikation bedarf, Begleitung, Coaching, Enablement, das sind alles so, ich meine, das sind alles so Buzzwords, aber genau das ist es. Und ich glaube, jetzt auch gerade mit Blick auf meine Weiterbildung, also jetzt mal Hand aufs Herz, ja, ich bin ISO-zertifiziert und das ist alles schön und nett. Die Weiterbildung selber, die war jetzt aber nicht so unglaublich lange. Das heißt also, diese andere Perspektive, die ich jetzt da irgendwie auch ein Stück weit mit einbringe in meine Arbeit seit jetzt ein paar Monaten, die kann man in Teilen lernen. Jeder kann irgendwie versuchen, durch Weiterbildung intern und extern dieses Skillset, ich sag mal, aufzufrischen und vielleicht auch ein Stück weit andere Perspektiven einzunehmen. Weil viele, also mir hat das sehr geholfen. Ich meine, ich war jetzt irgendwie 3-4 Jahre, war ich bei Scopus weg, bin jetzt zurück. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit, einfach mal diesen Perspektivwechsel auch vorzunehmen. Und da gibt es, glaube ich, genug Formate, die das irgendwie ermöglichen. Und deswegen glaube ich, dass jeder, der irgendwie verstanden hat und auch vielleicht ein Stück weit für sich festgestellt hat, es tut sich irgendwie nichts und wir hadern irgendwie immer mit den gleichen Themen, sich mal überlegt, ob man da entweder externe Unterstützung holt, ne, oder eben auch ein Stück weit sich selber aufschlaut mit den entsprechenden Skills.
Ganz herzlichen Dank, lieber Marc. Wir sind am Ende.
Vielen Dank, Peter.
Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das war Marc Zörnig, Product Owner CX bei Scopus Connect zum Thema Next Level CX. Alle Informationen zu Marc und Scopus Connect wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere CX Talks auf Apple, Spotify oder YouTube. Oder besuche meine Website www.cx-talks.com. für weitere Informationen zum Thema CX. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.